In unserer heutigen Podcast-Folge begegnen wir vier Menschen, deren Wege sich im Jahr 1967 auf dramatische Weise kreuzen, ohne zu ahnen, dass sie Teil einer gemeinsamen Geschichte werden. Ein Vater, der binnen Stunden vor eine Entscheidung gestellt wird, die nicht nur sein Leben, sondern das vieler anderer verändert. Seine Tochter, die nur kurz leckeren Kuchen aus einer Bäckerei holen will und nie wieder zurückkehrt. Ein Lebensmittelhändler, der seit Jahren gegen eine zermürbende Krankheit ankämpft. Und ein Arzt, der überzeugt ist, dass die Medizin mehr vermag. Mehr, als man bis dahin für möglich hielt. Vier Leben, die sich in einer einzigen Nacht berühren und die Geschichte der Medizin verändern. Willkommen zu Geschichten der Medizin, dem Podcast über medizinische Schicksale, historische Wendepunkte und spektakuläre Fälle. Ich bin Kerstin, Ärztin und Erzählerin. Lasst uns gemeinsam auf eine Reise gehen, durch Seuchen, Entdeckungen und dramatische Diagnosen. Mal weltbewegend, mal ganz persönlich. Immer medizinisch. Immer spannend. Kapstadt 1967. Die Stadt zwischen Tafelberg und Meer, wo der Wind von der False Bay heraufzieht und die Straßen sich vom Hafen hinauf in die Hänge schlängeln. Hier im Stadtteil Woodstock wird Edward George Darwell im Jahr 1901 geboren. In eine Welt, in der noch Pferdekutschen durch die Straßen klappern und elektrische Straßenlaternen allmählich die Nacht erhellen. Edward wächst in einer Stadt auf, die Gegensätze kennt. Der Geruch von Salz und Tank, der vom Atlantik herüberweht, vermischt sich mit Kohlenrauch aus den Schornsteinen. Weiße Kolonialfassaden stehen neben schlichten Häusern von Handwerkern. Händler preisen auf den Märkten ihre Waren an. Früchte, Gewürze, Fisch. Er selbst ist eher ein Mann der leisen Töne. Nicht auffällig. Man findet nichts von ihm in Zeitungen. Er ist fest verwurzelt in seiner kleinen Familie. Mit seiner Frau Myrtle Ann, genannt Nan, baut er sich ein Leben auf. Gemeinsam ziehen sie zwei Kinder groß. Tochter Denise Ann, geboren 1942, und den jüngeren Sohn Keith. Die Familie wohnt in Tambrils Clove, an den Hängen des Tafelbergs. Von dort aus blickt man über die Dächer Kapstads bis hinunter zum Hafen, wo die Schiffe aus Europa einlaufen. Ihre Wohnung ist klein, zwei Zimmer nur, doch die Wärme ihres Zusammenlebens erfüllt jeden Winkel. Es ist die Nachbarschaft der Jan van Riebeck-Schule, ein Viertel voller Stimmen, voller Kinderrufe, wo jeder jeden kennt. Edward ist kein Mann, dessen beruflicher Weg in den Chroniken auftaucht. Was über ihn berichtet wird, kreist um sein Wesen. Zurückhaltend, würdevoll, geachtet im Bekanntenkreis. Einer, der die Dinge ernst nimmt, ohne laut zu werden. Jemand, den man respektiert, nicht wegen seiner Stellung, sondern eher wegen seiner Haltung. Mit über 60 Jahren lebt er in einer Stadt, die sich rasant gewandelt hat. Kapstadt der 60er, geprägt von modernen Glasfassaden in der Innenstadt und den alten viktorianischen Villen an den Hängen. Der Tafelberg thront noch immer als stummer Wächter über all dem und unten am Meer rollen die Wellen wie seit Jahrhunderten. Inmitten dieser Kulisse führt Edward ein bescheidenes, ruhiges Leben. Seine Welt ist die Familie, die kleine Wohnung, die vertrauten Wege durch die Nachbarschaft, der Blick aus dem Fenster hinunter zur Stadt, wenn am Abend die Lichter angehen. Es ist ein warmer Samstag im Dezember 1967. Über dem Tafelberg liegt der Himmel klar, Die Luft ist erfüllt vom Rauschen des Sommerwinds. Edward Darvill steigt in den neuen Ford Anglia. Am Steuer sitzt seine Tochter Denise, 25, voller Leben. Auf der Rückbank nehmen seine Frau Nan und sein Sohn Keith Platz. Sie sind auf dem Weg nach Milnerton, zu Freunden zum Tee. Für Edward ist es ein schöner Anlass. Einmal gemeinsam hinauszufahren, nicht jeder in seine eigenen Pflichten und Wege verstrickt, sondern als Familie unterwegs. Solche Stunden sind selten genug und er genießt sie. Der Wagen rollt durch die Straßen, vorbei an alten viktorianischen Häusern und Gärten, in denen die Jacaranda-Bäume blühen. Denise summt leise irgendeine Melodie, die sie am Morgen auf dem Klavier für Keith gespielt hat. Edward hört zu, während der Wind durch das halb geöffnete Fenster streicht. Für einen Augenblick ist das Glück vollkommen. Frau, Tochter, Sohn an seiner Seite, die vertraute Stadt draußen und ein Nachmittag, der Freude verspricht. Der Ford Anglia rollt hinein nach Observatory, ein lebendiges Viertel, das von Studenten, kleinen Geschäften und Cafés geprägt ist. Auf der Main Road ist es geschäftig an diesem Samstag. Busse drängen sich durch den Verkehr, Lastwagen rumpeln über das Pflaster, Menschen strömen auf die Gehwege. Edward betrachtet die Szenerie durch das Seitenfenster. Er spürt die sommerliche Unruhe der Stadt, das Gemisch aus Stimmen, Motoren und dem Duft frisch gebackenen Brots, der aus den Bäckereien weht. Sie halten vor Coppenburgs Bakery, berühmt für ihren Karamellkuchen. Der Kuchen soll das Geschenk für den Nachmittagstee sein. Edward bleibt mit Keith im Wagen. Nan und Denise steigen aus, lachen noch, als sie die Tür hinter sich schließen. Er beobachtet, wie sie sich zwischen den parkenden Autos hindurchschieben. Die Handtasche der Mutter, Denise' dunkles Haar, das in der Sonne glänzt. Für einen Moment verliert er sie aus dem Blick, als ein Lastwagen langsam vorbeifährt und die Sicht verdeckt. Dann zerfetzt ein Geräusch die Szene. Ein Aufschrei, quietschende Reifen, ein dumpfer Schlag, der bis in den Brustkorb fährt. Menschen drehen sich um, laufen zusammen. Edward reißt die Autotür auf und stürzt nach vorn. Vor ihm ein Bild, das sein Leben von einer auf die andere Sekunde sinnlos macht. Nan reglos auf dem Asphalt, offensichtlich tot. Seine Tochter, wenige Meter entfernt, noch atmend, aber schwer verletzt. Blut am Kopf, die Augen geschlossen, Stimmen überschlagen sich, jemand schreit nach Hilfe. Ein Arzt, zufällig vorbeigekommen, kniet sich neben sie, hebt warnend die Hand. Niemand soll sie bewegen. Sanitäter treffen ein, Sirenen heulen. Denise wird auf eine Trage gelegt, ins nur 2 Kilometer entfernte Krankenhaus gebracht. Edward steht da, wie betäubt. Keith klammert sich an seinen Arm. Alles, was eben noch heiter und vertraut war, ist in einem einzigen Augenblick in Scherben zerborsten. Irgendjemand bringt Edward ins Krankenhaus. Er weiß später nicht mehr, wer es war, ob er selbst gegangen ist oder ob man ihn gestützt hat. Alles verschwimmt. Er findet sich auf einem kargen Flur wieder, die Wände kahl, das Neonlicht grell. Er sitzt auf einem Stuhl, seine Hände zittern. Leer fühlt er sich. Vor ihm die Tür zur Notaufnahme. Dahinter das Ärzteteam, das um Denise Leben kämpft. Er sieht nichts davon. Was er sieht, sind grün und weiß gekleidete Gestalten, die über den Flur huschen, verschwinden und wieder erscheinen. Schritte verhallen. Türen schlagen. Die Stunden ziehen vorbei, ohne dass er sie zählen könnte. Jemand stellt ihm einen Becher hin. Schwarzen Kaffee. Er schüttelt den Kopf. Er kann nichts annehmen. Nicht jetzt. Jeder Schluck käme ihm wie Verrat vor, während hinter dieser Tür seine Liebsten zwischen Leben und Tod schweben. Er fragt sich, ob seine Frau vielleicht doch überlebt haben könnte. Ob er seine Tochter noch einmal lachen hört. Dann, endlich, bewegt sich die Tür. Sie öffnet sich mit einem Quietschen. 2 Männer treten heraus, Ärzte in weißen Kitteln, ihre Gesichter ernst, die Schritte bedacht. Edward erhebt sich, fühlt, wie seine Knie schwach werden. Einer der Ärzte, es ist Dr. Bertie Bossmann, spricht leise, mit einer Ruhe, die tröstend wirken soll und doch kaum Trost bringen kann. Seine Frau sei nicht mehr zu retten gewesen. Sie hätten alles versucht. Und dann fallen Worte, die kein Elternteil jemals hören möchte. Er erklärt, dass Denise eine schwerste Kopfverletzung erlitten habe, dass ihr Gehirn nicht mehr arbeite, dass es keinen Weg zurück gebe. Ob Edward diese Worte in genau dieser Form hört, weiß niemand. Er selbst wird später nur berichten, dass er wusste, dass seine Tochter nicht mehr zu retten ist. Dann sprechen die Ärzte den nächsten Satz aus, zögernd, beinahe tastend. In einem anderen Teil des Krankenhauses liege ein Mann, dessen Herz versage. Ohne Hilfe werde er nicht mehr lange leben. Die Ärzte erklären, dass es eine Möglichkeit gäbe, ein Herz zu verpflanzen. Ein Eingriff, der noch nie zuvor an einem Menschen versucht worden sei. Sie wissen, wie neu, wie unsicher, wie beispiellos das klingt. Und doch bitten sie Edward, darüber nachzudenken, ob das Herz seiner Tochter diesem Mann geschenkt werden darf. Wie dieses Gespräch im Detail verlief, ist nicht überliefert. Es gibt keine Mitschrift oder irgendeine Art von wörtlicher Überlieferung. Aber sicher ist, Edward wird für einen Moment ganz still. Später heißt es, er habe 4 Minuten lang geschwiegen, in denen er abgewogen habe, zwischen Verzweiflung und Hoffnung, zwischen Verlust und der Möglichkeit, einem anderen Menschen Leben zu schenken. Niemand weiß, welche Bilder ihm durch den Kopf gingen. Vielleicht dachte er an Denise Wesen, ihre Liebe zu den kleinen Gesten, zum Beispiel den Geburtstagskuchen mit den Worten »Daddy, we love you« oder an alltägliche Szenen, die sich immer wiederholen, morgens zusammen am Frühstückstisch oder ihr Winken, wenn sie zur Arbeit gingen. All das erscheint vor seinem inneren Auge, während er auf einem harten Stuhl sitzt und seine verschränkten Hände anstarrt. Und dann nickt er. Es ist eine Entscheidung, die ihm alles abverlangt. Und seine Worte gehen in die Geschichte ein. Wenn ihr meine Tochter nicht retten könnt, dann versucht diesem Mann zu helfen. Wir reisen 55 Jahre zurück auf einen anderen Kontinent ins Jahr 1912. Kowno, das heute Kaunas heißt, liegt im Nordwesten des damaligen Russischen Reichs, im heutigen Litauen, unweit der Ostsee. Eine alte Handelsstadt zwischen Russland und Mitteleuropa, geprägt von engen Straßen, Märkten und einer lebendigen jüdischen Gemeinde. Zwischen den alten Synagogen, gepflasterten Straßen und hölzernen Häusern wächst Louis Joshua Woschkensky auf, das jüngste von 4 Kindern. Seine Eltern, Abi und Jana Jentl-Woschkensky, kämpfen wie viele in dieser Zeit ums tägliche Auskommen. Nach dem Ersten Weltkrieg suchen viele jüdische Familien einen Ausweg aus Armut und Unsicherheit. Auch Louis Vater entscheidet sich fortzugehen. Er reist nach Südafrika, wie tausende andere osteuropäische Juden dieser Jahre, in der Hoffnung auf ein Leben in Sicherheit und Arbeit. 1923, da ist Louis 11 Jahre alt, folgt die restliche Familie. Kapstadt ist in den 20er Jahren eine Stadt im Aufbruch, ein Hafen, in dem Sprachen, Gerüche und Schicksale aufeinandertreffen. Zwischen britischen Handelsschiffen und afrikanischen Straßenhändlern wächst Louis heran. Die Familie lässt sich im Stadtteil Greenpoint nieder, unweit der Küste. Der Vater eröffnet ein kleines Lebensmittelgeschäft und die Kinder helfen, so gut sie können. Louis geht zur Schule, lernt schnell, spricht bald besser Englisch als Litauisch. Er ist kräftig gebaut und liebt Bewegung. Später wird man sagen, er sei sportlich gewesen. Fußball, Schwimmen, Gewichtheben, Alles, was den Körper herausfordert, das zieht ihn an. Als junger Mann tritt er in die Fußstapfen seines Vaters. Er führt selbst ein Lebensmittelgeschäft in Greenpoint, einen Laden, wie es sie damals überall in Kapstadt gibt. Regale voller Konserven, Säcke mit Bohnen und Zucker, der Geruch von Kaffee, Seife und Holz. Kunden kommen und gehen, viele kennt er beim Namen. Er arbeitet viel und redet wenig über sich. Dann kommt der Zweite Weltkrieg. Südafrika steht an der Seite der Alliierten und Louis meldet sich freiwillig. Er dient in der südafrikanischen Armee, in Nordafrika, Ostafrika und Italien. Nach dem Krieg kehrt er nach Kapstadt und in sein ziviles Leben und seinen Laden zurück. Er heiratet Anne Sklar, eine Südafrikanerin. Kinder sind in den Quellen nicht erwähnt. In den 50er Jahren beginnt sich sein Gesundheitszustand zu verändern. Erste Herzbeschwerden setzen ein. 1958, mit 46 Jahren, erleidet Louis einen Herzinfarkt. Aber es soll nicht bei diesem einen Infarkt bleiben. Es folgen der zweite, dann der dritte mit 53 Jahren. Ärzte diagnostizieren eine schwere koronare Herzerkrankung. Sein Herz wird schwächer, die Beine schwellen an, er kämpft mit Atemnot. Diagnoseinfo. Louis Woschkenskis Krankengeschichte liest sich fast wie aus einem medizinischen Lehrbuch. Ein Ablauf, der sich bei unzähligen Menschen jener Generation, aber auch heute noch, ganz ähnlich findet. Am Anfang stehen die Risikofaktoren. Ob Louis übergewichtig war, ist nicht überliefert. Sicher aber ist, er litt an Diabetes mellitus, also der Zuckerkrankheit. Und das ist eine Stoffwechselerkrankung, die die Blutgefäße über Jahre schädigt. Bei vielen Patienten kommen weitere Faktoren hinzu. Bluthochdruck, Bewegungsmangel, manchmal auch eine familiäre Veranlagung. Ob das bei ihm der Fall war, ist nicht bekannt. In seinem Fall führte der Diabetes aber dazu, dass sich in den Wänden der Herzkranzgefäße nach und nach Ablagerungen aus Fett und Kalk bildeten, sogenannte Plaques. Diese engen die Gefäße ein, sodass der Herzmuskel schlechter durchblutet wird. Das ist der typische Verlauf einer koronaren Herzkrankheit. Der Herzmuskel bekommt nicht mehr genug Sauerstoff. Zunächst nur bei Belastung, später aber auch in Ruhe, kommt es dann zu Herzstichen oder zu einem Druckgefühl auf dem Herzen. Irgendwann reicht ein kurzer Gefäßverschluss, um das da nachliegende Gewebe, also das Muskelgewebe, unwiederbringlich zu zerstören. Bei Louis war das ja sogar mehrfach der Fall. Durch den Sauerstoffmangel starb bei jedem Infarkt ein kleiner Teil des Herzmuskels ab. Dort, wo früher kräftige Muskelfasern arbeiteten, bildete sich Narbengewebe. Fest, aber funktionslos. Mit jedem Infarkt verlor das Herz ein Stück seiner Pumpkraft. Die linke Herzkammer, die das Blut in den Körperkreislauf presst, konnte sich nicht mehr vollständig entleeren. Die Folge ist ein Rückstau. Zuerst in die Lungen, mit Atemnot und Schwäche, besonders im Liegen, und dann in den Körper, mit Wassereinlagerungen in den Beinen. Diese typische Kaskade nennt man chronische Herzinsuffizienz, also Herzschwäche. Bei Louis Woschkenski ist sie das Endstadium einer jahrelangen Schädigung, begünstigt durch Diabetes und verschärft durch wiederholte Infarkte. Medikamente können die Symptome nur lindern, nicht aufhalten. Schließlich bleibt nur die Erkenntnis, sein Herz ist zu schwach, um ihn noch lange am Leben zu halten. Trotzdem arbeitet er weiter. Ein Mann, der sein Leben lang durchgehalten hat, versucht auch jetzt, den Alltag aufrecht zu erhalten. Doch 1966 wird er in das Grote Skuur Hospital eingeliefert. Diagnose: Herzversagen. Sein Zustand ist kritisch. Der 54-Jährige ist bettlägerig, die kleinste Anstrengung lässt ihn um Luft ringen, in seinem Körper stauen sich über 20 Kilogramm Flüssigkeit. Die therapeutischen Möglichkeiten sind ausgereizt. Er bekommt herzstärkende und entwässernde Medikamente, dazu Mittel, die die Gefäßwände entspannen sollen, damit das Blut besser in den Herzmuskel fließen kann. Aber den geschädigten Herzmuskel, den kann niemand mehr reparieren. Louis ist totgeweiht und er weiß es. Sein Krankenzimmer liegt im Halbdunkel. Nur das Licht über dem Bett brennt. Louis liegt reglos da, aufgerichtet von Kissen, die Atemzüge flach, der Brustkorb hebt und senkt sich mühsam. Schläuche führen von seinem Arm zu Infusionsflaschen, eine Sauerstoffleitung läuft unter seiner Nase entlang. Neben dem Bett summen Geräte, messen Puls und Blutdruck, monotone, beruhigende, aber zugleich unerträgliche Geräusche für jemanden, der weiß, dass jedes dieser Signale das eigene Ende ankündigen könnte. Das Gesicht eingefallen, die Haut grau. Er hat abgenommen. Die Hände zittern leicht, wenn er sie hebt. Besuch ist selten geworden. Seine Frau Anne kommt, so oft sie kann, sitzt stundenlang an seiner Seite, redet mit ihm über Alltägliches, über den Laden und über die Nachbarn. Aber er sieht, wie sie ihn ansieht. Wie jemand, der weiß, dass es nichts mehr zu hoffen gibt. In diesen Tagen betritt ein Arzt das Zimmer. Dieser Mann kennt Louis seit längerem. Er hat ihn immer wieder untersucht und auch versucht, seine Herzleistung zu stabilisieren, aber ohne Erfolg. Der Arzt stellt sich an das Fußende des Bettes, sieht auf den Patienten hinunter, auf die bleiche Gestalt, die kaum noch Kraft zum Sprechen hat. Der Arzt wartet einen Moment. Dann beginnt er zu sprechen. Was er Louis in diesem Augenblick erklärt, ist so unerhört, dass Louis ihn erst anstarrt, als müsse er sich vergewissern, ob er richtig gehört hat. Ein paar Minuten lang herrscht Schweigen im Raum. Nur das leise Surren der Geräte bleibt. Doch bevor wir verstehen, was dieser Arzt in jedem Zimmer tatsächlich vorschlägt, müssen wir wissen, wer er ist. Wer ist dieser Mann, der in Louis Krankenzimmer tritt und den Mut hat, das Unvorstellbare auszusprechen? Sein Name ist Christian Barnard. Ein Name, der bald um die ganze Welt gehen wird. Doch in diesem Moment kennt ihn kaum jemand außerhalb von Kapstadt. Ein Herzchirurg, ehrgeizig, begabt, ein Mann, der keine Ruhe gibt, solange ihn ein Gedanke fesselt. Werbung. Falls euch Geschichten der Medizin gefällt, schaut gerne auch auf Amazon oder Audible vorbei. Dort findet ihr mein Buch und Hörbuch mit dem Titel »Das ist nicht mein Kind«. Eine Geschichte über ein verschwundenes Baby, über Angst, Zweifel und darüber, was passiert, wenn man niemandem mehr trauen kann. Eine Bewertung oder Rezension hilft mir sehr, weitererzählen zu können. Den Link findet ihr in den Shownotes. Er wird am 8. November 1922 im kleinen Ort Beaufort West geboren, mitten in der Halbwüste der südafrikanischen Karoo. Sein Vater ist reformierter Pfarrer, seine Mutter unterrichtet an der Dorfschule. 4 Söhne hat die Familie. Christian ist der dritte. Sie leben einfach. Ein Haus aus Stein und Wellblech mit weiten Ebenen ringsrum, so still, dass man den Wind hören kann, der über den Sand streicht. Barnard wächst in einer Welt auf, die von Entbehrung geprägt ist. Sein älterer Bruder stirbt früh an einem Herzfehler, eine Erfahrung, die ihn später nie ganz loslassen wird. Er besucht die Dorfschule, dann das Gymnasium in Beaufort West, studiert schließlich Medizin an der Universität Kapstadt. In den frühen Jahren arbeitet er in ländlichen Krankenhäusern, versorgt arme Patienten, sieht Krankheiten, die längst heilbar sein könnten, wenn die Menschen Zugang zu medizinischer Hilfe hätten. Er gilt als ehrgeizig, manchmal fordernd, aber hochkonzentriert. Kollegen beschreiben ihn als jemanden, der sich nicht mit dem Naheliegenden zufrieden gibt. 1950 geht er in die Vereinigten Staaten, an die University of Minnesota. Dort lernt er die damals neue Herzchirurgie von Grund auf. Und diese Zeit verändert ihn. Als er nach Kapstadt zurückkehrt, bringt er das Wissen und eine Herz-Lungen-Maschine, ein Geschenk der amerikanischen Kollegen, mit. Er wird Leiter der Herzchirurgie am Gutes Gur Hospital, eine Abteilung, die er in wenigen Jahren grundlegend verändert. Unter seiner Leitung zieht eine neue Zeit in die Operationssäle ein. Die Ära der offenen Herzchirurgie. Mit der Herz-Lungen-Maschine kann man das Herz für kurze Zeit stilllegen, Klappen ersetzen und angeborene Defekte korrigieren. Doch all das hilft nur, wenn das Herz im Kern noch gesund ist. Denn ein zerstörter Herzmuskel lässt sich nicht reparieren. Was abgestorben ist, bleibt tot. Die Medizin der 1960er Jahre kennt dafür kein Mittel. Keine Tablette, keinen Eingriff, keine Technik, die einen schlaffen Herzmuskel wieder kräftig schlagen lässt. Dabei ist das Herz die unermüdlichste Maschine des Körpers. Und unglaublich, aber wahr, es schlägt rund 100.000 Mal am Tag, mehr als 35 Millionen Mal im Jahr und pumpt dabei über 2 Millionen Liter Blut durch den Körper. Wenn dieser Motor versagt, bleibt nur die Frage, was kann ihn ersetzen? 1967 gibt es genau 3 Möglichkeiten. Alle theoretisch, keine davon etabliert. Erstens, ein künstliches Herz, also eine mechanische Pumpe, die Blut im Körper zirkulieren lässt. Aber diese Geräte gibt es bisher nur als Laborversuche. Zweitens, ein Tierherz. Wie 1964 bei einem amerikanischen Versuch, als einem Menschen ein Schimpansenherz eingesetzt wurde. Es schlug nur Minuten, bevor der Körper es abwehrte. Und drittens, ein menschliches Spenderherz, entnommen von einem Verstorbenen. Etwas, das noch nie versucht wurde. In den Laboren unterhalb des Krankenhauses experimentiert sein Team seit Jahren an Tierherztransplantationen von Hunden, Schweinen und Pavianen. Die Technik funktioniert, aber niemand weiß, ob sie sich je auf den Menschen übertragen lässt. Seit 1966 liegt auf Station C ein Mann, dessen Herz kaum noch schlägt. Louis Wozhkensky. Ein Mann, den Barnard schon lange behandelt. Es kommt zu dem eben berichteten Gespräch. Und dann beginnt das große Warten. Bis im Dezember 1967 ein betrunkener Mann in 2 Frauen fährt. Es ist die Nacht vom 2. auf den 3. Dezember. Im Gutes Gur Hospital herrscht angespannte Stille. Nur wenige wissen, was sich hier gleich ereignen wird. 2 Operationssäle liegen nebeneinander, getrennt durch eine schmale Wand. In dem einen liegt Louis Wozhkensky, im anderen Denise Darbel. Rund 30 Personen sind beteiligt. Chirurgen, Anästhesisten, Schwestern, Pfleger und Techniker. Hervorzuheben ist an dieser Stelle eine Person, die aufgrund der Apartheid im Hintergrund bleibt. Der farbige Südafrikaner Hamilton Naki, der maßgeblich an dieser und anderen Herztransplantationen mitwirkt. Alles ist vorbereitet. Instrumente liegen aufgereiht, die Herz-Lungen-Maschinen laufen, der Raum ist auf unter 20 Grad heruntergekühlt. Barnard hat das Team schon Wochen zuvor auf diesen Moment eingeschworen. Jeder Handgriff muss sitzen. 22 Uhr, 2. Dezember 1967. Wir erinnern uns. Denise Darwell ist nach dem Unfall in die Klinik gebracht worden. Mit schwersten Kopfverletzungen. Neurologen untersuchten sie mehrfach. Schließlich wird festgestellt, dass ihr Gehirn irreversibel geschädigt und die Atmung nur noch künstlich aufrechterhalten werden kann. Ihr Vater, Edward Darvill, hat zugestimmt, dass die Organe seiner Tochter anderen helfen dürfen. An dieser Stelle ein Hinweis. Die Frage, wann ein Mensch als tot gilt und wie der Hirntod sicher festgestellt wird, ist ein eigenes, hochkomplexes Thema. In dieser Folge kann ich es nicht ausführlich behandeln, denn die medizinischen, ethischen und juristischen Aspekte der Hirntoddiagnostik verdienen eine eigene Episode. Kurz vor Mitternacht. In beiden Operationssälen beginnt die Vorbereitung. Im einen wird Denise stabilisiert, ihr Kreislauf unterstützt und ihr Blut mit Sauerstoff angereichert. Im anderen wird Louis Woschkenski in Vollnarkose gelegt. Über eine Kanüle in der Leiste wird er an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen. Der Brustkorb wird geöffnet, das Brustbein durchtrennt und die Rippen mit Klammern auseinandergezogen. Zeitgleich werden Blutgruppen und Gewebeverträglichkeiten der beiden Menschen untersucht. Um 2:30 Uhr nachts gibt das Labor grünes Licht. Der Immunologe sagt zu Barnard, von mir aus kann die Sache losgehen. 2:32 Uhr, 3. Dezember 1967. Das Team wartet. Alles hängt an einem Moment, dem Stillstand des Herzens der Spenderin. Als die künstliche Beatmung abgestellt wird, schlägt ihr Herz noch Minuten weiter. Dann kommt die Linie auf dem Monitor zum Stillstand. Barnard wartet 5 Minuten, um jeden Zweifel auszuschließen. Dann erst wird das Herz entnommen. Heparin wird injiziert, um die Gerinnung zu verhindern. Der Brustkorb wird geöffnet, der Herzbeutel aufgeschnitten. Eine Leitung verbindet Denise Darvills Aorta noch einmal mit der Herz-Lungen-Maschine, um das Organ mit kaltem, sauerstoffreichem Blut zu spülen. Dann wird das Herz in einer Metallschale mit Nährstofflösung auf etwa 10 Grad abgekühlt und in den Nachbarsaal getragen. Im Operationssaal nebenan ist Woschkenskis altes Herz längst freigelegt. Es ist vergrößert, grau und schlaff. Die Muskelfasern sind dünn und vernarbt. Barnard steht hochkonzentriert über dem geöffneten Brustkorb. Zuerst wird die Aorta abgeklemmt und durchtrennt, also die Hauptschlagader. Dann die beiden Hohlvenen. Das sind die großen Venen, die alles Blut quasi aus dem Körper in das Herz führen. Und schließlich werden auch noch die Lungenarterien abgeklemmt und durchtrennt. Das sind die Gefäße, die das Blut vom Herzen zur Lunge bringen. Das kranke Herz wird herausgelöst. Für einen Moment ist der Brustraum leer. Nur die Maschine hält den Kreislauf aufrecht. Ab jetzt gibt es kein Zurück mehr. Dann legt Barnard das Spenderherz in die Herzhöhle. Er näht den linken und rechten Vorhof an die verbliebenen Herzstümpfe, verbindet die Lungenarterie und die Aorta. Das alles macht er mit äußerster Präzision, denn da muss jede Naht sitzen. Und wir dürfen nicht vergessen, es ist die allererste Operation dieser Art. 3:01 Uhr. Das Herz ist angeschlossen. Es wird langsam durchblutet, aber es schlägt noch nicht. Die Körpertemperatur wird angehoben. Dann greift Barnard nach dem Defibrillator und versetzt dem Herzen einen elektrischen Impuls. Einen Moment lang geschieht nichts. Dann zuckt der Muskel und beginnt zu schlagen. Regelmäßig und kräftig. Nach über 3 Stunden Operationszeit pumpt ein fremdes Herz in der Brust von Louis Woschkenski. Herrgott, es schlägt wieder, soll Barnard gesagt haben. Das Team atmet auf. Doch alle wissen, dass die kritische Phase erst jetzt beginnt. Langsam wird die Herz-Lungen-Maschine heruntergefahren. Das neue Herz übernimmt die Arbeit, kräftig und rhythmisch. Kein Blut tritt aus, die Nähte halten. Die Temperatur steigt wieder auf Normalwert. Woschkenskis Brust wird geschlossen. Zuerst der Herzbeutel, dann das Brustbein mit Draht vernäht, darüber Muskel- und Hautschichten. 8.30 Uhr. Louis Woschkenski wird auf die Intensivstation gebracht. Eine Sauerstoffmaske bedeckt sein Gesicht. Das neue Herz schlägt gleichmäßig. Am Morgen erwacht er. Er öffnet die Augen, sieht die Krankenschwester und dann den Arzt. »Es geht mir besser«, sagt er leise. »Was war das für eine Operation? Sie hatten mir ein neues Herz versprochen.« Der Arzt antwortet, »Sie haben ein neues Herz.« Als die Nachricht am 4. Dezember 1967 über die Agenturen läuft, geht sie um die Welt. »Herz eines Menschen in fremder Brust schlägt«, so titeln Zeitungen von New York bis Tokio, von London bis Moskau. Medizinisch gilt der Eingriff als Sensation. Noch nie zuvor hat jemand gewagt, ein menschliches Herz zu transplantieren. Und das Herz schlägt. Barnard wird über Nacht weltberühmt. Innerhalb weniger Stunden stehen Fernseh- und Radioteams vor dem Grote Skuur Hospital. Politiker, Kirchen und Ethiker reagieren gespalten. Die einen sehen darin den größten Fortschritt der modernen Medizin seit der Entdeckung des Penicillins. Andere sprechen von Gottspielen, von einem gefährlichen Überschreiten moralischer Grenzen. Der Vatikansprecher erklärt, es handle sich um eine Tat der Nächstenliebe, sofern die Spenderin wirklich tot gewesen sei. In den USA und Europa entbrennt eine Debatte über den Hirntod, darüber, wann ein Mensch tatsächlich tot ist und wann ein Organ entnommen werden darf. Die Presse feiert Barnard als Genie, als Pionier, als Heldenfigur. Jung, charismatisch, gut aussehend, ein Symbol für eine neue Zeit. Sein Foto erscheint auf den Titelseiten von Time, Life, Spiegel und Paris Match. Innerhalb weniger Wochen erhält er tausende Briefe aus aller Welt. Doch während die Jubelschreie anhalten, spielt sich auf der Intensivstation des Grote Skuur Hospital ein stilles Drama ab. Zunächst verläuft alles nach Plan. In den ersten Tagen nach der Operation arbeitet das neue Herz stabil, die Kreislaufwerte sind unter Kontrolle, Louis ist ansprechbar, er kann sogar kurz sprechen und essen. Ab dem vierten Tag nach der Operation kippt die Kurve jedoch. Louis bekommt Fieber und Atembeschwerden. Die Ärzte befürchten eine beginnende Infektion. Das Immunsystem des Patienten ist durch die Medikamente zu stark heruntergefahren. Dadurch sinkt die Gefahr einer Abstoßung des fremden Herzens, aber gleichzeitig steigt das Risiko einer Infektion. Einige Tage später verdichtet sich die Diagnose. Louis hat eine Lungenentzündung und während sein Herz weiterhin regelmäßig und kräftig schlägt, versagt seine Lunge zunehmend. Trotz Antibiose verschlechtert sich sein Zustand. Die Ärztinnen und Ärzte stehen vor dem Dilemma ihrer Zeit. Lässt man die Immunsuppression nach, droht die Abstoßung. Hält man sie aufrecht, hat die Infektion Oberhand. Sie versuchen, das Gleichgewicht zu halten, gegen die Abstoßung und gegen die Infektion. Aber sie verlieren den Kampf um Louis' Leben. Er stirbt am 21. Dezember, 18 Tage nach der Transplantation, an den Folgen einer beidseitigen Lungenentzündung. Das neue Herz schlägt bis zuletzt. Draußen kommt die Nachricht wie ein Schock. Die Weltöffentlichkeit hat bis dahin vor allem die Bilder des lächelnden Patienten gesehen, die Schlagzeilen vom Wunder von Kapstadt gehört. Jetzt meldet die Presse den Tod nach 18 Tagen und stellt die Fragen, die unausweichlich sind. War es zu früh? War es dennoch der notwendige Schritt? Medizinisch bleibt ein Fakt. Das Herztransplantat hat funktioniert. Der Tod kam nicht vom Herzen, er kam aus der Lunge, aus einer Infektion, gegen die die damalige Medizin noch zu wenig Mittel hatte. Trotz dieses Verlustes gilt der Eingriff als Wendepunkt. Zum ersten Mal hat ein menschliches Herz in einer fremden Brust geschlagen. Und das über Tage hinweg. Was bis dahin undenkbar war, erscheint plötzlich möglich. In den folgenden 12 Monaten wagen Chirurgen auf der ganzen Welt den Schritt. In den USA, in Großbritannien, Frankreich, Japan und auch in Deutschland werden über 100 Herztransplantationen durchgeführt. Ernüchternd ist allerdings, dass die meisten Patienten nur wenige Tage überleben. In den folgenden Jahren wird die Technik der Herztransplantation stetig verbessert. Aber der Weg ist steinig. Ende der 60er Jahre scheitern viele Eingriffe an denselben Problemen. Abstoßungsreaktionen, Infektionen, fehlende Erfahrung mit der Nachsorge. Der Durchbruch gelingt erst in den 1980er Jahren mit der Einführung des Medikaments Cyclosporin A. Zum ersten Mal lässt sich das Immunsystem gezielt so steuern, dass das Spenderorgan nicht abgestoßen wird, ohne den Körper völlig wehrlos zu machen. Seither gehört die Herztransplantation zu einer der etablierten, planbaren Operationen, keine Sensation mehr, sondern ein Standardverfahren für ausgewählte Patienten. Doch während die Chirurgie sich weiterentwickelt, verändert sich auch das Leben ihres Pioniers. Christian Barnard wird nach dem Eingriff zu einem internationalen Star. Eingeladen zu Kongressen, Empfängen und Talkshows. Er reist nach Europa und in die USA, trifft Papst Paul VI., den er im Vatikan besucht, und wird dort als Mann geehrt, der Leben rettet. Mit der Zeit gleitet sein Ruhm jedoch ins Jet-Set-Leben ab. Fotografen zeigen ihn an der Riviera mit Filmstars, auf Empfängen, in Designeranzügen. Er heiratet mehrmals, was für sich alleine genommen natürlich nicht skandalös ist. Er gibt Interviews über Liebe, Alter und Schönheit, Themen, die nichts mehr mit der Sterilität eines Operationssaals zu tun haben. Seine Kollegen sehen das mit gemischten Gefühlen. Bewunderung für den Mut einerseits, aber Missfallen über die Selbstdarstellung. Doch Barnard selbst bleibt überzeugt, dass Wissenschaft und Öffentlichkeit einander brauchen, dass jede medizinische Revolution nur dann Wirkung entfaltet, wenn die Welt davon erfährt. Gleichzeitig bleibt er chirurgisch aktiv, entwickelt neue Techniken zur Herzklappenrekonstruktion und engagiert sich für den Ausbau der Transplantationsmedizin in Südafrika. Erst eine Arthritis der Hände zwingt ihn, Anfang der 1980er Jahre, im Alter von etwa 60 Jahren, den OP-Saal endgültig zu verlassen. Er stirbt 2001, mit 78 Jahren, nicht an Herzversagen, sondern an einem Asthmaanfall während eines Urlaubs auf Zypern. Heutzutage werden in Deutschland jährlich etwa 330 Herztransplantationen durchgeführt, also etwa eine täglich, Tendenz abnehmend, aus Mangel an Spenderorganen. Andererseits arbeiten Forschende weltweit daran, neue Herzmuskelzellen aus Stammzellen zu züchten und sie in geschädigtes Herzgewebe zu integrieren, mit dem Ziel, eines Tages die verlorene Pumpfunktion zu ersetzen und Organtransplantationen überflüssig zu machen. Bis es soweit ist, können die Betroffenen nur auf eine ausreichende Spendenbereitschaft in der Bevölkerung hoffen. Was bleibt? Am Ende dieser Geschichte stehen 4 Menschen, deren Leben sich für einen kurzen Moment gekreuzt haben und die Medizin veränderten. Ein Vater, der den Mut fand, inmitten des Schmerzes eine Entscheidung zu treffen, die das Überleben eines anderen ermöglichte, wenn auch nur für kurze Zeit. Eine Tochter, deren Herz über ihren Tod hinausschlug. Ein Mann, dessen geschwächtes Herz versagte, aber dessen Name untrennbar mit der ersten Herztransplantation verbunden bleibt. Und ein Arzt, Der wagte, was vorher niemand versucht hatte. Und dafür Ruhm, Widerspruch und Einsamkeit erntete. Das war Geschichten der Medizin, wo Vergangenheit, Forschung und menschliche Schicksale aufeinandertreffen. Ob weltbewegend oder ganz persönlich. Die nächste Geschichte wartet schon. Bis dahin, bleibt gesund. Werbung. Falls euch Geschichten der Medizin gefällt, schaut gerne auch auf Amazon oder Audible vorbei. Dort findet ihr mein Buch und Hörbuch mit dem Titel »Das ist nicht mein Kind«. Eine Geschichte über ein verschwundenes Baby, über Angst, Zweifel und darüber, was passiert, wenn man niemandem mehr trauen kann. Eine Bewertung oder Rezension hilft mir sehr, weitererzählen zu können. Den Link findet ihr in den Shownotes.